Willkommen bei Radio Frei heißt euch heute Reino. An diesem Mittwoch, an diesem 29. April des Jahres 2026. Und dieser Reino ist jedes Mal, wenn er hier zu einer Unterdessen-Sendung am Mikrofon steht, verblüfft über die Frage, was ist Zeit und was sagt uns die Zeit? Es ist nämlich so, dass wir in diesem Studio A von Radio Frei, in dem ich hier stehe, mehrere Uhren haben. Ich habe sie noch nicht gezählt. Es werden mindestens 5, 6 oder 7 sein. Und das Faszinierende ist, jede Uhr zeigt eine andere Zeit. Nicht sehr voneinander divergierend, aber doch immerhin. Und da fragt man sich dann schon oft, wann ist die richtige Zeit? Aber es lohnt sich nicht, darüber längere Gedanken sich zu zerbrechen, sich zu machen und sich den Kopf damit zu zerbrechen. Denn man kann es ja doch nicht ändern. Die Anzeige der Zeit wird immer eine unterschiedliche sein, je nachdem, wo man ist und je nachdem, auf welche Uhr man schaut. Die spannende Frage zwischen euch und mir ist nur, mache ich das zu der Zeit, zu dem ihr das, was ich mache, auch erwartet? Und umgekehrt. Und damit habe ich mich wieder auf den Boden zurückgebracht. Was bringt uns diese Sendung heute? Was habe ich ausgesucht? Da gibt's wie immer die Rubrik vom Frosch zum Vogel. Heute die Folge 110. Bei der nächsten ist es eine Schnapszahl. Dann habe ich eine Wissenschaftsecke vorbereitet. Ich habe ein Interview geführt mit Kollegen zusammen, die sich über die Frage unterhalten, was ist eigentlich ein Universitätsinformationstag, der steht nämlich an und darüber haben wir uns unterhalten, damit ihr euch darüber unterhalten könnt und Gedanken machen könnt, ob ihr denn dahin gehen wollt. Jetzt habe ich doch tatsächlich eine falsche Zahl abgelesen. Auch das ist ein Problem der Zeit, der die Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel beinhaltet, nämlich heute nicht die Folge 110, wie ich es gerade eben gesagt habe, sondern die Folge 112. Aber die Nummer ist ja nicht so entscheidend. Es geht diesmal um Social Media. Das hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht. Und dann haben wir schließlich einen Bericht über eine Veranstaltung, die im Dom in der vergangenen Woche stattgefunden hat, zu einem Thema, das ist ein bisschen holperig, das Thema, aber wenn man genauer hinhört oder genauer hinguckt, ist es sehr interessant. Es geht nämlich um die Frage weniger Plünderung, mehr und was gewinnt man damit, dass man weniger Plünderung dieser Welt veranstaltet. Und mit diesem Thema hat sich Jean-Pierre Wilz ausgelassen und unterhalten und uns einen Vortrag dazu gehalten mit Diskussion darüber. Und dazu gibt's einen kurzen Bericht. Bevor allerdings alles anfängt, machen wir jetzt erstmal das, was zwischen den Berichten kommt, was zwischen den Wortbeiträgen kommt, nämlich Musik. Und heute habe ich an den Beginn dieser Sendung gestellt ein Musikstück, das zur Zeit passt, sind wir wieder bei der Zeit, nämlich zum 29. April. Das Ende des Aprils ist erreicht und deswegen gibt's jetzt zu Anfang den Song End of April Blues. Das Ende des Aprils ist in diesem Stück reichlich rasch erreicht und reichlich abrupt. Und der April endet ja auch abrupt schon am 30. und nicht erst am 31. Auch solche Bezeichnungen habe ich allerdings schon gefunden. 31. April gereinigt. Ich mache mit Musik weiter. Wir hatten jetzt gerade diesen Blues des David Irving Experience. Und das ist eine Musik, die einen ganz besonders bekannt gemacht hat, Jazzmusik, jedenfalls würde ich das so bezeichnen, und der hätte heute Geburtstag gehabt, 1899, am 29. April ist nämlich Duke Ellington geboren. Und Duke Ellington, dieser großartige Jazzkomponist, dieser großartige Pianist, der als einer der wichtigsten Neuerer des Stride Piano gilt, und als Komponist hat er unglaublich viele Kompositionen verfasst, angeblich annähernd 2000, und von denen sind einige dann später zu Jazz-Standards geworden. Als Bandleader trug er zur Ausprägung des Swing als Big Band-Stil bei. Und weil das so ein großartiger Musiker und auch was seinen Einfluss auf die Entwicklung der Musik anlangt, so ein bedeutender Musiker war, habe ich zwei Stücke rausgesucht. Eins, das ist relativ zu Beginn seiner Zeit, naja, nicht so ganz, etwas später, 1944 entstanden, I'm Beginning to See the Light, deswegen, weil das mit Ella Fitzgerald, einer der anderen Größen des Jazz, war. Und dann habe ich noch einen Titel, der heißt It Don't Mean a Thing. Den habe ich deswegen rausgesucht, weil er das zusammen aufgenommen hat mit einem der dritten Größen, nämlich mit Louis Armstrong. Die beiden hören wir uns jetzt mal an. Viel Vergnügen.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-wheel on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 do 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 do. Now it makes no difference if it's sweet or hot, just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got that a swinger. Take it, chummy.
Das war nach einer Musik von Duke Ellington Louis Armstrong, der da die Trompete gespielt und dazu gesungen hat. Toll, tolle Musik, finde ich jedenfalls. Was ich nicht weiß, ist, was einem Musiker das Wichtigste ist im Leben, was ihm zur Ehre gereichen kann. Ich denke, der eine oder der andere freut sich über einen Grammy zum Beispiel. Auch den hat Duke Ellington bekommen, übrigens für eine Filmmusik Anatomie eines Mordes aus dem Jahre 1959, der deswegen ziemlich viel Aufruhr verursacht hat, weil er mit dem Thema Vergewaltigung erstmals bahnbrechend umgegangen ist. Für andere Musiker ist es vielleicht viel wichtiger, dass er von Kolleginnen oder Kollegen geehrt wird, besonders hervorgehoben wird. Zum Beispiel dadurch, dass auf ihn ein Song verfasst wird. Und genau das hat mit Duke Ellington auch gemacht Stevie Wonder, einer von mehreren, die auf ihn eine Hymne gewissermaßen verfasst haben. Und die heißt in diesem Fall hier einfach Sir Duke. We'll be right back.
just won't quit. But here's some of music's pioneers that time will not allow us to forget now. There's Basie Millis, Timo, and the King of All Sardou. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose.
Stevie Wonder war das mit seiner Hommage an Duke Ellington, Sir Duke heißt sie. Eine andere Musik, als Duke Ellington sie gemacht hat, aber auch eine tolle Musik, finde ich. Ich komme jetzt zu einem ersten Wortbeitrag und der ist diesmal mit dem Titel überschrieben Social Media Kommentar und stammt aus der Reihe Switch vom Frosch zum Vogel. Und er beschäftigt sich, wie gesagt, mit der Frage von Social Media, einem Thema, mit dem wir uns an allen möglichen Ecken und Enden hier im Radio ja auch immer wieder beschäftigen und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile damit nicht zu Ende kommen werden. Umso besser, dass es diese Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel jetzt auch getan hat.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Eine Woche ist vorbei und ich freue mich, dass ich hier im Studio wieder mit Mirjam und Lukas sitze. Hallo.
Hallo.
Hi.
Wir besprechen Woche für Woche hier Dinge aus unserem oder dem Alltag anderer Leute und schauen, wie es mit gewaltfreier Kommunikation besser ginge. Und in der heutigen Folge wagen wir mal in einen Schritt in eine Dimension, wo wir noch nicht so oft waren. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon mal über irgendwas im Internet oder im Handy drinnen gesprochen?
Einmal.
Einmal,
als der Post war von der Dame in der Straßenbahn.
Die Politikerin, die das erlebt hatte, ja.
Jedoch war das, was wir besprachen, eine reale Situation.
Genau,
da, ne?
Richtig.
So, und heute schauen wir mal auf die Social-Media-Plattform, auf der Radio Frei vertreten ist. Da wurde nämlich ein, wie nennt man das, ein Post veröffentlicht und darunter entsponnen sich eine rege Diskussion. Und ich dachte so, es ist so klassisch, es passiert so oft genau so in diesem Internet drinne. Lass doch mal hier rauf gucken. Man muss einfach nur die zwei ersten Kommentare, also es war so ein Für und Wider, so zwei Leute haben sich da dann unterhalten, wenn man das so sagen möchte. Und ich dachte, ich lese einfach mal die ersten zwei Kommentare vor und dann gucken wir mal, was wir hier damit anfangen können.
Ja, kurze Frage. Braucht es dafür Info, wie der Post lautet?
Ich glaube schon. Und das war quasi ein Interview mit, ich muss es hier noch kurz finden, ein Interview mit Studis gegen Rechts Erfurt. Mhm. Eine neue Gruppe, die sich gegründet hat. Und in dem Interview geht es darum, warum sie das gemacht haben und warum und lalala. Mhm. So, und dann erster Kommentar. Was seid ihr denn eigentlich für ein Vogue-Becken geworden? Habt ihr eigentlich noch andere Themen? Und dann die Reaktion, die erste. Bring gerne andere Themen ein, Zwinker-Smiley. Unsere Demokratie vor Rechts zu schützen, ist mir persönlich jeden Tag eine Meldung wert. Okay. Grins-Smiley.
Okay. Hm. Also das erste war, was seid ihr eigentlich für ein Vogue-Becken geworden? Habt ihr noch andere Themen? Mhm. Und bei dem zweiten geht es darum, genau solche Themen zu platzieren und auch jeden Tag gerne einen weiteren Beitrag dazu, um Demokratie zu fördern. So habe ich das jetzt verstanden.
Und noch der Hinweis, selbst Themen einzubringen.
Ah, das quasi.
Bring gern andere Themen ein. Ich glaube, das bezieht sich, das wird dann weiter unten auch nochmal deutlicher, auch darauf, dass wir ja ein Radio sind, wo ganz unterschiedliche Menschen Radio machen können.
Ach so, ne? Die zweite Person hat die erste Person aufgefordert, doch eigene Themen auch, oder eingeladen, auch eigene Themen einzubringen.
Bring gern andere Themen ein. Unsere Demokratie vor Rechts zu schützen, ist mir persönlich jeden Tag eine Meldung wert.
Alles klar.
Das sind zwei unterschiedliche Reaktionen, genau.
Wenn man da nicht persönlich betroffen ist von diesen Aussagen, dann ist es relativ simpel, Gefühle und Bedürfnisse dahinter zu vermuten. Also wenn man das übt und einfach davon ausgeht, dass alles ein Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen ist, was ein Mensch sagt oder schreibt.
Ja, dann können wir uns doch jetzt mal die erste Person angucken. Lukas, wie weit ist dein Abstand? Kannst du da was erkennen?
Die das mit dem Vogue-Becken sagt. Also ich würde erst mal fragen, so im Sinne von Kleid, was ist damit gemeint, weil ich nicht weiß, was damit gemeint ist. Und falls ich direkt vermute bei der anderen Person, würde ich Vielfalt vermuten oder ein bisschen mehr auf straßengeografisch ausgedrückt. Schätzt du vielfältige Beiträge im Radio? Also dass mehr als nur, wahrscheinlich aus Sicht dieser Person wird immer nur ein Thema beleuchtet und die möchte gern mehrere Themen beleuchtet haben. Wäre meine Vermutung.
Okay.
Und die ist vielleicht aufgebracht oder verärgert oder hilflos. Das ist mehr geraten als jetzt vermutet bei mir. Ja, Miriam, was würdest du sagen?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Person ein Stück weit genervt ist, also die erste Person, auf jeden Fall genervt und möglicherweise auch angespannt, wenn er oder sie sich Beiträge anschaut, durchliest. Da wird wahrscheinlich nicht nur dieser eine Beitrag für zugrunde liegen, sondern möglicherweise nutzt die Person auch mehrere Medien, also mehrere Kanäle, auf denen er oder sie sich bewegt. Und dass die Person auch ein Stück weit überlastet ist. Also angespannt, genervt, überlastet. Und bei der Hilflosigkeit gehe ich mit, einfach aus dem Gedanken heraus, wie gehe ich eigentlich mit all dem um, was da passiert? Was bedeutet das jetzt für mich? Was muss ich eigentlich, muss ich überhaupt etwas an mir verändern? Ich habe Angst, vielleicht auch was falsch zu machen und überhaupt noch Menschen zu begegnen, da die Person verkehrt anzusprechen. Ich hätte es gern leicht, ich hätte es gern entspannt, ich hätte es gern einfach und ich möchte gern anderes erleben als Fokus auf Probleme möglicherweise. Also wirklich eine andere Perspektive bekommen von außen her. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, auch so ein Selbstschutz, sich jetzt nicht nochmal mit diesem Thema befassen zu müssen, weil das ja landläufig überall präsent ist, ne? Und da gerne auch mal Abstand zu gewinnen. So, das kann ich mir vorstellen, ist da präsent. Ja. Und mir ist ganz wichtig, an der Stelle nochmal hervorzuheben, auch aus Perspektive der gewaltfreien Kommunikation, dass dieser Mensch sich selber was Gutes tun will. Ja, unbedingt. Der, also es geht nicht darum,
dass der nicht gegen andere schießt, sondern für sich. Und vielleicht ist die Formulierung nicht ganz clever gewählt, aber die Person spricht für sich und will was für sich gewinnen, will
ist
für
das
sich
jetzt
einsetzen.
Eine Vermutung, eine Tatsache oder eine Sichtweise?
Ist eine Sichtweise.
Aus der Perspektive der gewaltfreien Kommunikation.
Für mich ist es auch eine Tatsache, aber das ist nur durch meine Sichtweise so. Und mir hilft diese Sichtweise sehr.
Weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, sagen, hä, der pumpt doch hier rum. Das ist doch ein Angriff. Der will doch, ist doch gegen was und nicht für sich. Also so, ne?
Also zum Beispiel, wenn ich mal was mache, wo ich rumpumpe oder wo ich irgendwas mache, wo ich im Nachhinein sage, ja, war ja doof, hätte es auch anders machen können, dann habe ich ja trotzdem bestmöglich gehandelt. Ich konnte in der Situation nicht besser handeln, als ich gehandelt habe. Also davon gehe ich aus. Ob es so ist, keine Ahnung, aber davon gehe ich aus.
Das ist jetzt keine Legitimation für bestimmte Verhaltensweisen. Ja. Und gleichzeitig ist es, kann es hilfreich sein, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Auch wenn einem selber mal eine Situation passiert, in der, oder wenn man da rückblickend drauf schaut, wo man sagt, ey, das war echt mies von mir. Oder das ist echt blöd gelaufen, das hätte ich gern anders gelöst. Das hilft mir dann, also ich hatte jetzt immer mal ein paar Situationen, hilft mir dann auch auf mein Gegenüber zuzugehen und zu sagen, also erstmal fahre ich mich dann anders runter und dann kann ich auch meinem Gegenüber ganz klar sagen, wie die Situation für mich gerade war und kann das transparent machen und schaffe somit Klarheit und auch wieder Verbindung. Genau. Also sich vor Augen halten, dass das nicht gegen andere ist, sondern dass es erstmal ist, um sich selber etwas Gutes zu tun, sich selber zu schützen, sich selber zu stärken, wie auch immer. Das ist, denke ich, trotzdem wichtig auch.
Und was Gutes quasi aus der jeweiligen Perspektive, weil ich würde ja jetzt sagen, naja, so richtig gut ist das jetzt für jemanden auf Dauer auch nicht, aber
Also es ist schon...
Also die Strategie, also die gewählt wird, könnte nicht gut sein, aber das Bedürfnis dahinter ist auf jeden Fall lebensfördernd und gut und super und prima. So wie, also wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann ist das Bedürfnis ja nach Nahrung, das ist ja sehr lebensstärkend, sonst würde ich ja sterben. Aber wenn ich jetzt jemanden was klaue, also einfach primitives Beispiel, wenn ich jetzt jemanden ein Stück Wurst oder ein Stück Brot klaue, weil ich Hunger habe, ist die Strategie, das zu klauen, nicht gerade lebensdienlich, aber das Bedürfnis dahinter, weil ich Hunger habe, also das Bedürfnis nach Essen, das ist lebensdienlich.
Okay, und zum Beispiel bei so einem anderen woken, strittigen Thema, Gendern oder so, wenn sich da jemand so aufregt, dann ist vielleicht eine Verunsicherung und ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Halt da, was ja sehr verständlich ist. Und die Strategie, die gewählt wird, nämlich andere dafür zu sagen, die sollen das nicht machen oder so, ist dann halt die Möglichkeit, die im Moment eingefallen ist.
Genau. Und das hilft, finde ich, so die Menschlichkeit zu sehen. Egal, was wir Menschen machen, wir haben gute Gründe dafür, auch wenn es manchmal das, was wir tun, echt doof oder einfach blöd ist.
Genau.
Ja, das gefällt mir sehr an der Sichtweise der gewaltfreien Kommunikation. Die besten Gründe, den Menschen zu unterstellen für ihr Handeln.
Und erfahrungsgemäß ist es herausfordernd, sich dann nochmal intensiver damit zu befassen. Also für den Anfang, ne? Um zu verstehen, was ist denn das jetzt, was mich motiviert, diesen Post so zu kommentieren. Ja, da für sich eine eigene Klarheit zu gewinnen, um mit dieser Klarheit anders zu kommunizieren. Also eben nicht zu sagen, bringt ihr jetzt nur noch diese Wogen-Themen, geht mir ganz schön auf den Nerv, könnt ihr nicht mal was anderes machen, sondern zu sagen, hey, ist toll, dass ihr das bringt und gleichzeitig wünschte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung und kann mir vorstellen, dass das Thema wäre möglicherweise auch mal interessant, sowas.
Genau. Ja, so wie Miriam das gerade sagt, einfach einen Vorschlag bringen, eine Idee, eine Bitte reinbringen. Könntet ihr ein anderes Thema bringen? Oder was habt ihr für gute Gründe, jetzt zum dritten Mal innerhalb von einer Woche, ich weiß nicht, ist jetzt ausgedacht, dieses Thema zu bringen? Also in Kontakt gehen, eine Frage stellen, eine Bitte stellen.
Denn auch für sich selbst macht das was, wenn ich entweder in dieser Situation verharre, wie blöd und doof und überhaupt das ist, die ganze Zeit diese Themen zu hören. Oder eben sage, was will ich denn? Nicht, was ist doof, sondern worum, was will ich denn?
Worum geht es mir? Ja, genau. Verantwortung übernehmen. Also auch wieder auf eine andere Sichtweise. Einfach statt das, was doof, da geht es mir um etwas und dafür setze ich mich ein.
Genau.
Ja. Wir sind eigentlich schon jetzt am Ende der Zeit angekommen. Ich würde trotzdem noch mal 1-2 Minuten hinten ranschieben, weil das ist ja jetzt hier kein richtiger Dialog gewesen, sondern halt eine Kommentardiskussion im Social Media. Ja. Würdet ihr sagen, dass das, also ich würde behaupten, das macht noch mal einen großen Unterschied? Oder weiß ich nicht, macht das?
Was sagst du, Miriam? Also ich würde sagen, ich selber bewege mich zu wenig im Social-Media-Bereich, um wirklich eine stimmige Aussage möglicherweise treffen zu können. Gleichzeitig habe ich so im Blick, wenn ich per E-Mail kommuniziere oder auch über Messenger, schreibe ich ja auch nur. Mhm. Und so wie ich in meinem Kopf die Worte betone und die Satzzeichen innerlich setze, heißt das nicht, dass es beim Gegenüber ankommt. Ja. Also es fehlt tatsächlich eine Ebene der Kommunikation, wenn man so möchte. Ich habe nur die Schrift, ich habe nur das, was ich lese und dann ganz viel das, was ich als Empfängerin interpretiere. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, nachzufragen.
Die komplette Körpersprache fehlt dabei. Mhm. Und gleichzeitig, was ich persönlich positiv finde, Social Media oder Nachrichten schicken, man hat Zeit. Es ist ja kein Dialog so im Sinne von, ich muss jetzt innerhalb von eine Sekunde oder 5 Sekunden antworten, sondern es ist so, ich lese das, okay, ich denke mal eine Minute drüber nach, wie ich antworte. Theoretisch könnte ich auch einen Tag drüber nachdenken. Also ich hab mehr Zeit, um zu antworten.
Das ist ein Vorteil sogar. Man als Vorteil
Ja, verstehen. Also ich würd's als Vorteil sehen, ja.
Und quasi der Verlust von den zusätzlichen Informationen von Betonung und Gestik, Mimik und sowas fördert oder kann die Missverständnisse erhöhen.
Fördern, ja. Auf keinen Fall Konflikte über Social Media oder WhatsApp-Nachrichten klären, meiner Meinung nach, würde ich niemandem empfehlen, immer persönlich.
Genau. Also ich denke, die Herausforderung, hierbei sachlich zu bleiben, ist noch größer, als es das im direkten Austausch ist, weil
du weißt,
die Emotionen mit dabei sind
du
immer.
Du hast halt diesen Menschen nicht direkt vor dir, sondern es ist so, ich tippe das ja einfach ein und vielleicht beleidige ich irgendjemanden oder schreibe einfach Worte, die ich einfach nur schreibe.
Ich will eins noch sagen, und man wird eben nicht gesehen. Und das ist ja das haben wir auch häufiger, man möchte gesehen werden als Mensch mit dem, was man hat. Also erstmal so das Thema Beziehungsebene klären, Bedürfnisse klären, Gefühle klären und dann kann ich auf die Sachebene kommen. Und das gelingt mir hier an der Stelle vielleicht nicht ganz so gut. Außer ich schaff's, das mitzuteilen. So.
Ich danke euch. Bis nächste Woche.
Danke, bis Tschüssi. Dann.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down.
I Put a Spell on You. Ein Song, der jetzt in diesem Jahr schon 70 Jahre alt wird, 1956 geschrieben von Jay Hawkins und von ganz vielen Gruppen gecovert. Diejenige, die ich für am meisten gehört ansehe, ist die von Creedence Clearwater Revival, aber das mag ein ganz persönlicher Eindruck sein. Die wir gehört haben hier, war von Annie Lennox. Und wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, das sich mit der Universität beschäftigt. Am 9. Mai nämlich ist an der Erfurter Universität Hochschulinformationstag. Er beginnt um 9.30 Uhr und geht bis 14 Uhr. Und was an diesem Tag an der Universität alles passiert, das wollte ich rauskriegen und habe mich gemeinsam mit Christian von unserer Universalredaktion unterhalten, mit Eileen Pinkert von der Pressestelle der Universität über das, was an diesem Tag alles passiert an der Universität. Und begonnen hat das Gespräch mit der Frage, was man sich alles anschauen kann und für wen dieser Tag eigentlich gedacht ist. Und dieses Gespräch hören wir uns jetzt, das sich daraus ergeben hat, hören wir uns jetzt mal an.
Es ist quasi alles offen. Es werden aber vor allen Dingen, jetzt will ich nicht lügen, 4 Gebäude bespielt, weil der Campus, auch wenn er relativ klein ist im Vergleich zu anderen Universitäten, mag er doch ein bisschen wie ein Labyrinth wirken. Deswegen konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die etwas neueren Gebäude, wenn man vor dem Haupteingang steht, links. So ein Forschungsgebäude und dieses Kommunikations- und Informationsgebäude ist auch ein großes, wird ein großer Infostand sein, wo man sich eigentlich zuerst auch einfinden sollte, um erstmal anzukommen, um sich informieren zu lassen. Weiß ich überhaupt schon, wo ich hin will? Dann wird einem das gezeigt. Oder bin ich noch etwas überhaupt auf der Suche und lass mich erstmal allgemein beraten? Und dann noch 2 Lehrgebäude.
Man muss sich aber nicht anmelden.
Nein, man muss sich nicht anmelden. Alles ganz unkompliziert.
Man kommt einfach hin. Und an wen richtet sich dieser Hochschulinformationstag?
Genau, der Hochschulinformationstag richtet sich in erster Linie an Studieninteressierte oder potenziell Studieninteressierte. Das sind übersetzt eigentlich sowas wie Schulklassen beziehungsweise Schülerinnen der 11., 12., theoretisch auch der 13. Klassen, wenn wir in andere Bundesländer gucken, also die kurz vorm Abitur stehen und sich jetzt eben wahrscheinlich schon mal dafür entschieden haben, ich will studieren. Das ist ja auch erstmal eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann geht es natürlich darum, was will ich studieren und natürlich auch nicht unwichtig, wo will ich studieren.
Bei uns ist ja auch ein Studierender, Christian, aus unserer Universalredaktion. Hast du an einem solchen Hochschulinformationstag mal teilgenommen?
Ich habe an so einem Hochschulinformationstag teilgenommen, allerdings nicht in Erfurt, sondern ich bin damals nach Jena gegangen. Ich konnte zu dem Termin in Erfurt nicht und bin aber über Umwege dann doch am Ende hier in Erfurt gelandet.
In Jena war ich auch, bin dann aber nicht dort gelandet.
Und ich kenne das gar nicht, aus eigener Anschauung. Also mit anderen Worten, aus euren Erfahrungen, es bringt schon was, dahin zu gehen.
Ja, also ich glaube, genau, wenn man gar keine Vorstellung hat, was das sein könnte, auch wenn natürlich also Info im Namen steht, im Titel, also es geht wirklich darum, sich zu informieren. Und ich glaube, was wirklich gut ist, wenn man hinkommt, man hat da eben schon mal, man kriegt nicht nur einen Eindruck vom Campus, sondern wirklich auch von den Leuten, die dort sind. Also es sind viele aktuelle Studierende da, die Auskunft geben können aus ihrer Perspektive eben, wie ist das Studium, welche Inhalte gibt es da, was ist vielleicht gut, was ist nicht so cool und es sind aber durchaus auch Lehrende da. Natürlich haben wir auch eine allgemeine Studienberatung, die wird auch da sein. Es gibt zum Beispiel, weil wir sehr viele Lehramtsstudierende haben, die ja gerade auch wichtig für das Land Thüringen sind, wenn man hier auch dann als Lehrerin arbeiten möchte, gibt es die Erfurt School of Education, also die dann auch einen großen Stand hat. Das Ministerium ist auch da. Also man kann sich wirklich beraten lassen und es sind auch einige Professoren und Lehrende da.
Also ich erinnere mich noch daran, dass ich habe selber dann in meinem oder nach meinem ersten Jahr an der Uni auch einen Hochschulinfotag mitbetreut von meiner Fachschaft und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es in Jena war, aber ich fand das Feeling in Erfurt deutlich angenehmer. Ich finde es deutlich direkter, auch in den Austausch zu gehen dann mit den potenziell neuen Studierenden. Und dieser persönliche Austausch, gar nicht so, als ich damals in Jena war, war für mich vor allem wichtig, was sagen die Professoren? Sind die gut? Haben die fachlich Ahnung? Interessiert mich das?
Was das konntest du schon beurteilen.
Nein, also wie kommen die auf mich rüber? Also spricht mich das an oder nicht? Weil das war so die Sache, darauf kommt es für mich an. Und als ich dann selber mitgewirkt habe, habe ich gemerkt, naja, eigentlich können es die Studierenden ja am besten erzählen, wie es ist, weil wir machen das Ganze durch am Ende und wir können auch erzählen, was man kann oder was man vielleicht nicht kann oder was man nicht machen muss an der Stelle. Und das sind eigentlich so die spannenden Geschichten und die spannenden Gespräche, die da entstanden sind.
Also wenn man sich wirklich grundlegend zum Beispiel auch übers Wohnen, über Finanzierung, das sind ja auch wichtige Fragen, informieren will, dann ist natürlich auch das Studierendenwerk da. Es sind auch viele Hochschulgruppen da oder wenn man ins Ausland will, also wenn man jetzt schon weiß, ich möchte auf jeden Fall ein Praktikum oder ein Auslandssemester machen, ist auch das International Office da. Also es gibt eigentlich alle kleinen Punkte, die man im Studium brauchen kann, sind da, um zu informieren, als sogenannte Infopunkte auch. Aber es sind vor allen Dingen, und das ist halt das Schöne, dass man im Austausch mit Studierenden dann tatsächlich auch ist, neben aber auch den Lehrenden.
Und gerade die Aspekte Wohnen und Finanzierung sind ja enorm wichtig. Wir kennen die BAföG-Wartezeiten, Wir kennen auch den Wohnungsmarkt, wo ja lange auch davon ausgegangen wird, okay, es ist Ostdeutschland, da ist das nicht ganz so schlimm, das ist aber inzwischen auch schon wirklich in der Krise gelandet. Ja. Da wird empfohlen, macht euch, wenn ihr euch sicher seid, ihr kommt nach Erfurt, dann sucht schnellstmöglich eine Wohnung, weil da sind wirklich, also wir machen ja vom Studierendenrat dann auch immer so eine Couchbörse und versuchen da irgendwie noch Leute unterzukriegen. Es ist wirklich eine Katastrophe, muss man ehrlich sagen.
Ja, das stimmt.
An der die Universität relativ wenig ändern kann.
Natürlich,
die Universität. Absolut, aber das sind ja Rahmenbedingungen, mit denen wir auch zu leben haben. Also wir sind ja im Austausch mit der Stadt zum Beispiel. Die macht ja auch eine Führung in der Stadt, also für Leute, die Erfurt noch gar nicht kennen, dass sie im Anschluss an die Campusbesichtigung oder ihren Besuch an der Hochschule dann auch die Stadt kennenlernen können. Also deswegen sind wir da im Austausch und das sind halt echt extrem wichtige Fakten, auch wenn die Uni da absolut richtig gar keinen großen Einfluss hat oder gar keinen.
Es geht also nicht zuletzt bei dieser Veranstaltung auch um das Feeling. Passt mir diese Atmosphäre in der Stadt, passt mir die Atmosphäre auf dem Campus?
Ja, das ist ja wichtig. Also ich habe es ja auch eben gerade schon angesprochen, ich war auch ein Jahr in Jena, wo ich auch nicht so ganz so begeistert war, weil es war irgendwie so groß. Also ich kam ja auch aus Erfurt und war dann in Weimar. Und das ist vielleicht nochmal vergleichsweise, das ist eine viel kleinere Universität, das war viel familiärer. Und da haben mich eben dann auch die Profs überzeugt, was die gesagt haben. Und die Beratung fand auch statt. In Jena hat nicht alles geklappt. Also das ist ein erster Eindruck, den man nur hinterlassen kann. Und wenn der positiv ist, wirkt sich das aber vielleicht auf die Entscheidung dann auch aus der Studieninteressierten.
Ich habe mir natürlich auch mal die Internetseite angeguckt, auf der dieser Hochschulinformationstag beworben wird. Da steht ganz oben an, du fragst dich, was soll ich studieren, welcher Studiengang passt zu mir, wie finde ich das richtige Studium? Und dann steht da als Antwort, beim Hochschulinfotag bekommst du Antworten auf genau diese Fragen. Sind das nicht Dinge, die man im Grunde genommen aus sich selber heraus beantworten muss?
Also sowohl als auch. Also natürlich muss man ja diesen Tag irgendwie vermarkten. Und das sind ja natürlich, möchte man dann viele damit ansprechen. Also sucht man, glaube ich, relativ allgemeine Fragen. Das, was wir beobachten, ist, dass natürlich auch sehr viele zu einem Hochschulinfotag kommen. Das machen sie ja sehr bewusst. Sie nehmen sich dafür Zeit. Manchmal kommen die Eltern mit, die Geschwister noch oder so. Und reisen ja auch teilweise wirklich aus anderen Bundesländern an, also nicht nur aus Thüringen. Das heißt, die sind in der Regel schon informiert und wissen auch schon ungefähr, was sie studieren wollen. Und wollen sich jetzt eben vielleicht den Eindruck bestätigen lassen, den sie haben, um sich dann zu bewerben im Sommer. Aber natürlich kann es auch Leute vielleicht gerade aus dem Umfeld in Erfurt geben, die sagen, naja, ich mache jetzt bald Abitur, ich bin so, man hat ja heute mehr Informationen als jemals zuvor, also ich bin eher überflutet. Und das ist auch eine Tendenz, die man so in Studien mitbekommen hat, dass eher Unsicherheit vorherrscht, gleichzeitig aber auch Heimatsicherheit wichtig ist für junge Leute. Das heißt, es ist gar nicht so doof vielleicht, junge Leute hier wirklich im Umfeld anzusprechen. Und wenn sie noch keine Ahnung haben, dann ist natürlich auch so ein Hochschulinfotag erstmal gut, sie über ein Studium generell zu informieren, aber auch die vier Fakultäten, die es gibt und die Fächer, die es gibt.
Ist denn der, also es gibt ja, wenn man das Studium beginnt, meine ich mich zu erinnern, gab es so eine Evaluation oder so eine Erstumfrage. Wird denn da auch erhoben, wie man vielleicht auf die Universität Erfurt und sein Studium da gekommen ist und wie, also wird da auch der Hochschulinfotag abgefragt und wie schneidet der dann auch ab im Vergleich zu Online-Quellen oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, alle Erstsemester, die quasi in der Orientierungs-, in der, wir sagen Städt-, also Studieneinführungstage, kriegen ein Zettelchen im Gegenzug zu einem Goodie-Bag, um dann eben ein paar Sachen auszufüllen. Und eben genau diese Frage ist ja wichtig auch fürs Marketing. Wenn wir es generell mit sinkenden, vielleicht haben wir jetzt theoretisch nicht oder praktisch auch nicht mit sinkenden Studienzahlen zu tun, aber die Gefahr besteht ja immer. Deswegen muss sowas regelmäßig abgefragt werden. Und auch der Hochschulinfotag wird natürlich abgefragt und der ist kein entscheidender Grund, aber er ist auch nicht unwichtig. Also er ist so im Mittelfeld und es ist schwierig, das immer auch zu zählen, wie viele Leute haben wir, weil wir eben unterschiedliche Gebäude bespielen. Aber ich würde schon so sagen, im letzten Jahr zum Beispiel, da war ich auch das erste Mal in Erfurt dabei, waren so 500 bis 700 Leute vielleicht da. Das ist schon eine Menge für die kleine Uni. Es ist ja umgekehrt, dass manchmal noch Eltern gerne in so Probevorlesungen möchten von der Staatswissenschaftlichen Fakultät zum Beispiel, müssen wir da ein bisschen raushalten, weil die Staatswissenschaftliche Fakultät, die hatte im letzten Jahr, glaube ich, waren es 25 Jahre, jedenfalls hatte sie ein Jubiläum und das ist schon ein sehr früh angelegter interdisziplinärer Studiengang, den es an der Uni Erfurt eben gibt, also der ist schon deutschlandweit, hat der eine gewisse Strahlkraft und da wollen immer die Väter auch gerne rein. Da müssen wir sagen, nee, sorry, geht nicht, weil die haben eben auch einen Slot und auch Professor Thorsten Thiel, der auch schon mal hier im Radio war, der wird eine Probevorlesung oder eine Schnuppervorlesung geben zu Demokratie demokratisieren.
Wie ist das? Wir reden immer so selbstverständlich davon, dass nur Abiturienten, nur in Anführungsstrichen, an die Uni kommen. Wie ist das in Erfurt? Gibt es die Möglichkeit auch für Nicht-Abiturienten, sich als Studierender hier zu bewerben und teilzunehmen?
Weil die Frage tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten ist, habe ich mir da von der Allgemeinen Studienberatung gerade nochmal ein Briefing geben lassen. Also grundlegend ist es so, dass man in Deutschland die allgemeine Hochschulreife, also auch in Thüringen, braucht, also das Abitur, um studieren zu können. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ohne Abitur zu studieren. Dann braucht man aber gewisse Voraussetzungen. So, die sind auch im Thüringer Hochschulgesetz, das ist jetzt sehr langweilig, welche Paragraphen das sind, da festgeschrieben. Das kann man, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall bei uns auch erfragen. Die Person heißt Anne Zimmermann, die allgemeine Studienberatung bei uns macht. In der Regel ist es so, dass man dann schon eine Ausbildung ja wahrscheinlich gemacht hat. Also wenn man sich, meistens steht man wirklich vor der Frage, okay, Ausbildung oder Studium, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und wenn man dann mindestens 3 Jahre schon auch in dem Beruf gearbeitet hat. Wenn das dann fachlich passt zum Studium, das ist natürlich auch so eine Sache, vielleicht will man was ganz anderes machen, aber es müsste dann schon fachlich in gewisser Weise zum Studium passen, dass das angerechnet werden kann, eben dass die Voraussetzungen dann erfüllt sind, dass man ein Studium beginnen kann.
Also ich stelle die Frage insbesondere deswegen, weil man im Grunde genommen ja darauf aus sein müsste, etwas mehr Durchlässigkeit zu haben zwischen den verschiedenen Ausbildungswegen. Und es gibt ja nun wirklich eine ganze Reihe von Menschen, ich kenne auch solche, die eben bei denen der Bildungsknoten etwas später platzt als bei anderen und für die es ja durchaus nicht nur vielleicht sinnvoll, sondern sogar notwendig ist, dann noch die Möglichkeit zu haben, ein Studium anzuhängen.
Absolut. Also das sehen wir ja auch an den explodierenden Zahlen an diesen privaten Hochschulen oder die eben berufsbegleitend ihr Studium machen, dass da eine große Nachfrage auch ist. Ich würde mal sagen, der erste Schritt, den wir auch als Universität oder auch als Land gehen oder bundesweit, ist natürlich dann diesen Numerus Clausus dann schon mal abzuschaffen für einige Fächer, dass man eben nicht mehr unbedingt eine super, super tolle Note haben muss im Abitur. Also das haben wir schon für viele Fächer, gibt es das nicht mehr. Gerade auch im Lehramtsbereich, wo ja dringend eben Leute gesucht werden. Was auch noch gut ist, glaube ich, an der Uni Erfurt, ist, dass man ein Zweifach, also wenn man anfängt zu studieren, fängt man ja im Bachelor an, dass man ein Zweifach-Bachelor hat. Das heißt, man hat ein Hauptfach und ein Nebenfach. Man muss sich nicht gleich direkt für eine Richtung entscheiden, weil auch das macht vielleicht Angst erstmal, wenn man sich nochmal ein bisschen orientieren will. Und die Möglichkeit besteht dann nach ein paar Semestern, das auch nochmal zu tauschen, wenn man merkt, oh, mein Nebenfach ist viel interessanter als mein Hauptfach, kann man das unproblematisch an der Uni Erfurt wechseln. Ansonsten ist es, glaube ich, die Frage eher eine politische, was man da noch machen kann. Was ich so schön finde, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben uns darüber auch schon Gedanken gemacht oder Leute treten an uns heran. Also ich finde das erstaunlich, wie viele Hochschulgruppen es gibt, auch wie divers die sind zum Teil. Also es Und man hat, glaube ich, auch die Chance, vielleicht auch in der Stadt Erfurt, die halt nicht so wahnsinnig groß ist, dass man sich engagieren kann. Ob es jetzt eben in der Altstadt bei irgendeinem Club ist, Verein oder eben wirklich am Campus direkt.
Oder bei Radio Frei in der Universalredaktion.
Die auch eine Hochschulgruppe war in dem Sinne. Mit den neuen Richtlinien haben wir auch schon letzte Woche
Studentische Vereinigung.
Studentische Vereinigung, ja, genau.
Okay, dann freuen wir uns drauf, dass vielleicht der eine oder andere auch an diesem Zipfel der Hochschultätigkeit als Studierender hängen bleiben mag. Schönen Dank, Eileen Pinkert. Schönen Dank, Christian.
Sehr gerne.
Fürs Mitwirken. Bis zum nächsten Mal.
Take me back to the start.